ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Wunderschönes Klima wieder für eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Der lange Weg durch die ARD-Audiothek hat sich gelohnt, denn wir haben wieder eine sehr interessante Folge. Ich weiß, das behauptet jeder, aber die ist es auch definitiv. Über einen Vogel heute hier im Gondwanaland, den wir vorstellen möchten, den ich bisher noch nicht so auf meinem Schirm hatte und glaube auch die beiden erst relativ neu kennengelernt haben. Ich darf heute herzlich begrüßen, als Neuling quasi, als Novizin hier im ETC-Podcast, Lisa Fischer. Lisa, sei herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Und sie hat sich Verstärkung für dieses erste Mal mit dazugeholt. Steffen Thies, beide aus Elefant, Tiger und Co. Schon sehr oft gesehen, gemocht. Ach, ich sage jetzt einfach mal geliebt. Steffen, sei herzlich willkommen.
Hallo.
Steffen, es geht uns heute um den Pterichtik-Hornvogel. Musste ich gar nicht so lange auswendig lernen, wie ich am Anfang gedacht hätte. Der Name geht wie so ein Trommelwirbel über die Zunge. Ja, wie lange habt ihr den? Wie lange kennt ihr den schon?
Ja, das ist wirklich für uns auch was Neues, weil wir hatten zwar vorher schon Hornvögel gehabt, also wir hatten jetzt die Runzelhornvögel gehabt, aber seit 8 Wochen haben wir jetzt die Pterichtik-Hornvögel.
Lisa, wie ist sowas, wenn quasi ein Neuer kommt? Für euch eine besondere Geschichte, weil ihr ihn noch nicht wirklich kennt? Oder eher so, hoffentlich mache ich da nichts falsch?
Naja, also wir hatten ja eine lange Zeit keine Hornvögel, deswegen war das jetzt schon schön, wieder Hornvögel zu kriegen und da wieder die Voliere besetzt zu wissen, auch mit tollen Tieren. Und Pterichtik-Hornvogel kannten wir einfach noch nicht, mussten wir uns auch vorher ein bisschen belesen, haben uns ein paar Futterpläne mitschicken lassen von den Zoos, wo wir die herbekommen haben und ich glaube, das funktioniert jetzt ganz gut und wir haben uns jetzt ganz gut eingefuchst.
Ihr habt ein Pärchen, ist das richtig?
Genau.
Ich habe die beiden ja auch gesehen in der ersten Folge, als ich hier reinkam. Die beiden sind wahnsinnig jung, sehen aber durch dieses, ich sag mal so elfenbeinweiße Gefieder aus, als wären es schon Senioren. Also das ist ein Vogel, wo bei mir der optische Eindruck irgendwie völlig daneben geht, weil sie sehen total souverän, schon im Leben stehend aus, so in ihrer ruhigen Bewegung, sind aber total jung. Also habt ihr auch so einen Eindruck, der euch da manchmal verwirrt?
Ja, ne, sagen wir mal so, wir waren, oder beziehungsweise wo ich die Vögel ausgepackt hatte, war ich ein bisschen erschrocken, wie klein die sind. Ja. Also alt würde ich jetzt nicht sagen, aber halt klein noch. Also sagen wir mal, weil man es gewöhnt ist, dass man halt doch einen doppelt so großen Vogel immer drin hatten jetzt in der Voliere und jetzt auf einmal ist es halt quasi ein kleinerer Vogel, ist es schon ungewohnt halt. Ne? Also es sind sehr schöne Vögel. Alt, wollte ich jetzt nicht sagen. Also die sehen noch relativ jung aus.
Ja, das ja, ist ja, genau. Für mich also sehen aus wie jetzt, so ein altes Pärchen.
Oder nö,
so.
Nö, würde ich jetzt nicht behaupten. Ne? Also so wie sie sind, sind sie eigentlich noch sehr jung aus. Ne? Alt würde ich jetzt nicht sagen, nein.
Und was die Größe angeht, du musstest ja da auch eine ziemlich große Kiste schleppen, wie ich mich erinnern kann. Deswegen war es besonders überraschend.
Ja, die große Kiste war ein bisschen lustig gewesen. Da waren die Kollegen sehr nett gewesen und haben dann solche großen Kisten ausgesucht für die. Ja, das war schon witzig, wenn man halt dann die Kiste aufmacht und auf einmal sitzt da so ein kleiner Vogel in der Ecke.
Kleines Fitnessprogramm.
Ja, extra, so ungefähr, ja. Das war schon ein bisschen lustig. Ja, aber die Kiste war schwerer als der Vogel alleine. Der Vogel wiegt ja noch ein paar Gramm so ungefähr, ja, und dann die Kiste ein paar Kilogramm. Ja, das war schon lustig.
Lisa, dann schilder uns doch mal die Größe. Ist das wie eine Taube oder also welche Größe hat er?
Tja, das ist eine gute Frage, wenn man so Vergleiche zieht. Also Taube ist eigentlich ein guter Vergleich. Stadttaube, ein bisschen größer vielleicht als die Stadttaube. Die weiblichen Tiere bei den Hornvögeln sind meistens schwarz befiedert und die Männer sind recht farbenfroh. Bei vielen Hornvogelarten sind die einfach ein bisschen bunter, weil die müssen ja schön sein für die Mädels. Der Pterichtik-Hornvogel ist da eher ein bisschen unauffällig. Also auch die männlichen Tiere, die sind halt mehr so ein bisschen beigefarben,
ja.
Ein bisschen ja, schwärzlich, vielleicht einen kleinen Rottouch mit drin, aber viel bunt ist da nicht. Also der hat es anscheinend nicht so nötig, wie der Runzelhornvogel sich hübsch zu machen für sein Mädchen.
Wobei der Schnabel ja schon wirklich aussieht wie eine ganz besondere Schnitzkunst, oder? Also ist das individuell geformt oder entsteht das einfach, wenn er sich irgendwo schabt?
Tja, das also so ein Schnabel, der ist ja nur...
Der ist doch schon speziell gemustert, ja. oder habe ich da jetzt einfach einen falschen Eindruck behalten?
Ja, speziell gemustert, das ist halt ein Hornvogelschnabel. Also sag mal so, das klingt gut jetzt, ne?
Ja.
Aber sag mal so gemustert. Man muss bedenken, dass der Schnabel muss ziemlich fest sein, ziemlich hart sein. Die Musterung ist eigentlich, das kann man doch sagen, jetzt nicht irgendwie besonders für einen Vogel. Das ist halt so. Bei dem jetzt warum das so ist, keine Ahnung.
Ihr habt da echt schon den Alltagsblick, wo ich noch vor Bewunderung erstarre. Nun ist es ja ein sehr großer Vogel. Der Vogel ist nicht sehr groß, der Schnabel ist ja groß. Ist der denn auch schwer? Also hat er damit jetzt nochmal sichtbar Gleichgewichtsprobleme mit diesem Schnabel?
Also die Natur hat sich dabei ja schon was gedacht. Also der Hornvogel fällt jetzt nicht nach vorne über, bloß weil er einen großen Schnabel hat. Das ist schon alles so proportioniert, wie es sein soll. Aber natürlich ist der Schnabel wahrscheinlich, wenn man den Vogel auseinander nimmt, das Schwerste an dem Vogel.
Ich finde es ja auch immer schön, wie die so versuchen, an dem vorbeizugucken. Also den Kopf rumgelege. Sehen die gut? Also können die sich auf ihre Augen bei diesem schwierigen Vorbau verlassen?
Die können schon gut sehen, aber natürlich muss man mit diesem Riesenschnabel auch manchmal ein bisschen den Kopf drehen, damit man wirklich alles rechts und links im Blick behalten kann.
Ja.
Und das Lustige ist, wenn wir vor der Anlage stehen, gucken die halt ganz genau auch nach uns. Also die haben uns jetzt auch in den paar Wochen schon kennengelernt und wissen, ob da ein Besucher vor der Anlage steht oder ob wir das sind. Das heißt, Besucher werden eigentlich fast ignoriert, es sei denn, sie sind jetzt auffällig laut. Und wenn wir davor stehen, dann werden wir schon extra gemustert und dann guckt er extra schief, was wir denn da jetzt da vorne machen, was wir denn von ihm wollen. Das ist schon ganz lustig, ja.
Aber Sie wirkten schon von Anfang an ziemlich cool, also als ihr da drin rumhantiert habt?
Genau, also wo wir die Tiere auch ausgepackt haben, also scheu am Anfang ein bisschen vielleicht, aber wir hatten die ja nicht lange in der Voliere gehabt zur Eingewöhnung. Wir haben sie, glaube ich, 2 Tage später auch dann rausgelassen.
Ja.
Also das ging wirklich super. Und ich muss ja dazu sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die nicht gegen das Gitter fliegen mal, weil die jetzt einmal einfach, die sind ja schnurstracks erstmal rausgeflogen. Sondern sie haben wirklich einen Bogen gemacht, haben gesehen, wo ich hinsetzen konnte und haben sich erstmal den ganzen Spaß von außen angeguckt, ja, außerhalb der Voliere. Und das sah gut aus. Also es war wirklich kein Stress, bis jetzt nicht. Ne? Die jagen sich auch nicht, also auch nicht, die erschrecken auch nicht, die gucken sich den Spaß an. Wenn wir reingehen, zum Beispiel füttern oder sauber machen, dann fliegen die weg, dann fliegen die auf einer anderen Stelle, wo die in Ruhe sitzen können und sich das angucken können. Von uns, der Mann zum Beispiel, geht auch jetzt runter zum Fressen, wenn wir sogar noch eine Voliere sind. Ja, der ist auch ziemlich easy drauf. Ja, sie ist ein bisschen scheuer, muss man so sagen. Muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Schnabel, wenn man sich den Schnabel so anguckt, also er ist wie eine Schraubzwinge. Ja, wenn man jetzt mal Finger drin hat, ja, beim Fang zum Beispiel, wenn man nicht aufpasst und sowas, das macht schon Aua. Ja, also es ist so egal, wie dick jetzt nun die Schnäbel sind oder wie groß die Schnäbel sind von der Hornvogel, das ist wie eine Schraubzwinge. Ja, und wenn einmal der Schnabel zu ist, ist er zu. Ja, also was wir gesehen haben, auch zum Beispiel bei denen jetzt noch nicht, die sind ja noch ziemlich easy drauf, aber wo wir den Runzelhornvogel noch hatten, der doch etwas größer ist, der hat sogar auch halbe Stämme kaputt gemacht oder halbe Sitzäste kaputt gemacht. Das sah da manchmal sehr wüst aus, gerade wenn er Wut hatte. Ja, wenn er ein bisschen schlechten Tag erwischt hat und sowas, das hat man auch gesehen. Ja, da macht dann ganz schön viel Schaden. Was die zwei jetzt, die ja nun kleiner sind, das nicht machen. Also nicht viel, die haben ein paar Pflanzen mal ein bisschen abgerubbt, die haben ein paar Blätter abgerubbt, okay. Das sieht man am Wasser, was dann unten im Wasser liegt und sowas, alles, was sie zerscherbelt haben. Aber groß machen die nicht kaputt, nein. Die sind dann ziemlich...
Und Lisa, ist es denn schon ein sichtbares Pärchen? Oder sind es einfach mal nur, okay, du bist der Einzige, der genauso aussieht wie ich bleibe bei dir?
Naja, noch ist es eine Art Lebensgemeinschaft. Ich glaube, so richtig als Pärchen sehen die sich noch nicht, die sind einfach viel zu jung. Also die freuen sich, dass sie nicht alleine sind. Die gehen auch zusammen zum Futter. Das Männchen versucht auch manchmal das Weibchen zu füttern. Manchmal ist es auch andersrum. Also so ein bisschen Sympathie scheint da schon da zu sein.
Ja.
Aber dass sie sich jetzt als Pärchen fühlen, denke ich nicht. Die einfach noch zu klein sind dafür. Das sind noch halbe Kinder. Die freuen sich einfach, dass sie jemanden zum Spielen haben sozusagen und machen sich kleine Geschenke. Aber so richtig Pärchen-Feeling ist da noch nicht da.
Von welcher Zeit reden wir da? Also wie lange braucht so ein Vogel, um jetzt geschlechtsreif zu werden? Beziehungsweise wie lange lebt er überhaupt?
Geschlechtsreif können die zu 2 bis 3 Jahre werden sie geschlechtsreif. Unsere Vögel sind jetzt ungefähr etwas über ein Jahr alt. Also sind ja wirklich noch ziemlich jung.
Ja, ja.
Lebensdauer kommt immer drauf an. Also die größeren Hornvögel können so 25, 26 Jahre alt werden.
Das ist schon beachtlich, ja.
Ja, die jüngeren Tiere, also die kleineren Tiere, zum Beispiel die Tarek-Dick-Hornvögel, muss ich immer noch,
dass
man da nicht so...
Wenn du da Probleme hast,
das ist ganz schlimm, ja, manchmal. Ja, genau, wenn man gerade mal früh anfängt, ja, man ist immer nicht so gut drauf, um dann das auszusprechen, ist manchmal wieder schlimm. Aber die sind ungefähr so schätzungsweise so 18 bis 20 Jahre können die alt werden.
Und dieses Tarik-Tick, das klingt für mich erstmal so, als wäre das Geräusch, wenn was der Vogel macht. Hat der ein Geräusch? Oder haben sie ein Geräusch, die Tarik-Ticks?
Die haben schon Geräusche, aber...
Klingt nicht danach.
Das klingt jetzt nicht nach
Tarik-Tick. Nein. Die haben ziemlich, die sind nicht so laut. Ja. Also ich habe sie jetzt einmal gehört, das war ein bisschen lauter. Kann man jetzt nicht nachmachen. Wenn ich das nachmachen würde, das klingt ein bisschen komisch. Lass mal.
Ich hätte mich auch gefreut.
Ja, aber das ist mir schon klar, aber da spreng ich dir den ganzen Rahmen, das geht nicht. Ja. Also jedenfalls, das ist dann schon leiser, wie gesagt, wie ich gehe jetzt mal von den Runzelhornvögeln aus, die waren ja doch ziemlich laut, das hat man durch die ganze Halle gehört, was die jetzt nicht machen. Ja, also die tun sich schon gegenseitig rufen, aber das ist ganz anders. Aber das klingt nicht jetzt wie Tariktik oder irgendwas. Wir haben auch schon mal geguckt, und warum die eigentlich Tariktik heißen, wir wissen es nicht. Also okay. Wir wissen es nicht, warum. Das müsste bestimmt irgendeine bekannte Größe vielleicht den Namen gegeben haben. Wir wissen es einfach nicht.
Kann ich die Frage also schon mal streichen?
Genau.
Wie haben Sie sich denn sonst in der Halle so eingelebt? Also Sie sind ja jetzt nicht in der Halle frei beweglich, haben ja trotzdem ein relativ großes Gehege und kriegen ja mit, dass hier was los ist. Und es hat ja schon eine gewisse Dimension. Ne? Hatten die da Respekt davor?
Also die kriegen ja häufig auch Besuch von kleineren Vögeln, die einfach durchs Gitter passen. Und aha, die werden okay. geduldet. Also alles, was so Madagaskar-Weber, Rotorbülbül ist, die kommen öfter mal rein und versuchen natürlich auch das Futter zu klauen und gucken mal, was es da so Leckeres gibt. Das scheint jetzt aber nicht zu stören. Die merken natürlich, dass hier rundherum alles zwitschert. Aber das scheint wahrscheinlich eher eine beruhigende Wirkung zu haben, weil die sind rausgeflogen und als wäre nie was anderes gewesen. Also es ist ja auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und ein bisschen Naturgefühl, wenn man nicht in einem sterilen, leisen Raum ist, sondern wenn man wirklich ein bisschen Leben um sich hat. Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Und die wohnen ja auch zusammen mit den braunen Landschildkröten in der Anlage. Und das klappt ja auch.
Also das macht keine Seiten. Gut, Schildkröten wirken immer geduldig, aber die beiden ja anscheinend auch.
Ja.
Der Tariktik-Hornvogel ist jetzt einer, den ich glaube noch nicht groß in Naturdokumentationen gesehen zu haben. Ich vermute mal, der hat dann auch nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet, oder?
Richtig, die kommen also der Hornvogel kommt auf den Philippinen vor, von einzelnen Inseln bloß. Also der ist sehr selten, auch in der freien Natur. Er ist vom Aussterben bedroht leider. Und es gibt immer so sehr viele Vögel in der freien Natur, deswegen hat man die vielleicht auch nicht so jetzt publik gemacht. Also wie gesagt, sie sind ja auch nicht farbenfroh. So,
ja,
wenn man
es
über die anderen Vögel, deswegen vielleicht nicht, keine Ahnung. Also jeder Zoo ist froh, wenn wir die auch nachziehen. Ja, zum Glück werden die auch in einigen Zoos nachgezogen. Deswegen haben wir ja auch jetzt Jungtiere von den verschiedenen Zoos bekommen.
Ja
also aber in der freien Natur gibt es die relativ selten. Also sie sind wirklich stark gefährdet, die Tiere, leider.
Wenn ihr da jetzt morgens oder im Laufe des Tages vielleicht auch mehrmals zu denen reingeht, ist das so mit klassischem Pfeifen und hier, wir kommen? Oder müsst ihr so ein paar, sagen wir mal, Stimmungstests erst machen, ob die wirklich auch Lust auf euch jetzt gerade haben, Lisa?
Naja, man quasselt ja schon eigentlich den ganzen Tag, weil man muss ja sich bei den Tieren ankündigen.
Ja.
Also generell, man kann nicht die Tür aufruppen und dann plötzlich in der Anlage stehen, sondern man muss schon sagen, hallo, guten Morgen, hier bin ich. Also ich bin auch so jemand, ich sage dann immer, guten Morgen, kleiner Schatz und hübscher und sowas rutscht mir auch immer raus. Ja, Tisi, guck nicht so neidisch.
Das ist schon mal ein schöner Gruß, ja. Ich finde, das passt.
Ja, also man muss sich ja ankündigen.
Ja.
Und dann können die auch reagieren, dann können die auch wegfliegen und bleiben vielleicht auch manchmal sitzen. Also ich habe auch schon Tage, wenn die gut drauf sind, dann bleiben die sitzen, weil die Sonne halt gerade so schön in die Anlage scheint. Dann geben die den Sonnenplatz nicht auf. Dann ist denen das total egal, ob ich da unten drunter langlaufe und die voll quassel. Dann bleiben die da sitzen und manchmal hauen sie eben ab. Also.
Wie ist das denn, wenn so ein Tier jetzt gerade neu ist? Bleibt man da als Pfleger auch einfach mal ein bisschen länger, um ein paar Eindrücke zu bekommen?
Ja.
Wie geht's denen und vor allem, wie reagieren die auf alles hier?
Müssen wir auch. Also wenn neue Tiere da sind, egal was für neue Vögel, ich gehe jetzt mal von den Vogelarten aus, aber auch andere Tiere, wenn wir die neu bekommen, müssen wir öfters davor stehen. Wir müssen gucken, wie die reagieren, was die für Besonderheiten haben. Ja, und das kriegst du erst mit, wenn du ein paar Minuten mehr Zeit mal in Anspruch nimmst für die Tiere, um das wirklich anzugucken halt auch. Ne? Also wie gesagt, das bleibt nicht anders aus. Also wir müssen das machen sogar. Also nicht bloß vom Wollen, sondern wir müssen das machen. Dass wir auch wissen, was sie fressen zum Beispiel, wo sie, wann sie fressen, ob auch alle beide fressen. Ja, das sieht man ja manchmal bei den Tieren nicht. Wenn meistens kommt der Mann runter, frisst das Weibchen oder frisst das Weibchen nicht. Aber das Weibchen kommt ja dann auch runter, aber kommt erst runter, wenn wir wieder raus sind. Ja, das sind so Eigenheiten und das müssen wir auch ein bisschen wissen. Wir müssen immer einen Blick drauf werfen. Ja.
Und da steht ja mit einem kleinen Notizbuch davor, oder ist das immer die mündliche Übergabe, wenn dann der Nächste kommt, hier, der und der hat heute das und das gemacht, da musst du mal ein bisschen hingucken, oder heute gab es das zum ersten Mal?
Naja, wenn jetzt große, wichtige Sachen sind, da haben wir schon ein Revierbuch, wo wir es reinschreiben, und ansonsten geht es halt über mündliche Kommunikation. Es ist manchmal auch, sind es nur so kleine Sachen, die einen erfreuen, wenn man jetzt merkt, die Nebelanlage geht an, die setzen sich da drunter, breiten die Flügel aus und lassen sich duschen. Das sind jetzt keine super wichtigen Informationen, sind aber für uns einfach schön zu sehen, weil das ist ja auch so ein Wohlfühlmoment zum Beispiel für die, wenn die sich wirklich ausbreiten und sich ein bisschen gehen lassen und fallen lassen und das auch genießen, was rundherum passiert. Das erzählen wir uns natürlich auch, weil ich weiß, Tisi interessiert das auch, der möchte das auch wissen und es ist ja wirklich ein schönes Zeichen.
Und das hast du wohl schon beobachtet oder sowas?
Ja.
Da ist, das spüren die oder hören die das auch schon, dass es gleich losgeht?
Woran die das jetzt festmachen, weiß ich nicht, aber ich kam halt quasi, als es schon lief, die Nebelanlage, und da saßen sie beide drunter und haben sich fast schon ein bisschen wegdrängeln wollen, weil der Nebel nicht überall sein kann. Und eben auch wenn die Sonne scheint, dann reckt man eben mal das Hälschen nach oben oder breitet auch mal die Flügel aus, und das scheinen ja wirklich so Wohlfühlmomente zu sein, wo sie auch nicht die ganze Zeit auf Hab-Acht-Stellung sind. Also das zeigt auch, dass sie sich hier sicher fühlen und nicht die ganze Zeit rumgucken müssen, ob irgendwas rundherum passiert, sondern da kann man auch mal ein bisschen entspannen.
Sonst noch ein paar besondere Angewohnheiten schon kennengelernt an den beiden?
Überlegen, ja, klar. Also wir haben zwei schon am Verein so, wo wir die dann rausgelassen hatten. Die sind dann bei uns, wir haben so eine Schaukel eingebaut. Ja, wir haben ja es klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, mit zwei Stricken haben wir dann so einen Ast befestigt, das ist eine Schaukel. Ja. So, und komischerweise sind die, wo wir die rausgelassen haben, sofort auf die Schaukel geflogen und schaukeln die halt. Ne?
Also eigentlich so, das Unsicherste, aber
das klingt zwar jetzt plötzlich mit der Wellen sich halt in der Voliere oder im Käfig, ja, wenn die so schaukelt man durch, der Hornvogel halt auch da drauf. Ja, das ist sehr witzig, sieht das aus. Die mögen das, machen das. Das ist zum Beispiel eine Eigenheit von denen, sitzen gerne drauf.
Ja.
Und jetzt kurioserweise festgestellt, seit kurzem auch, wegen wir haben ja so einen großen Brutkasten und auf dem Brutkasten ganz oben drauf sitzen die jetzt meistens auch und gucken dann mit dem Kopf runter, was der Pfleger macht. Ja, also das ist auch witzig, das hatten wir vorher auch noch nicht gesehen, dass die sich jetzt ganz nach oben begeben und gucken halt mal nach unten. Ja, das haben die vorher auch nicht gemacht, aber das ist zum Beispiel auch so eine Eigenheit. Muss dazu noch sagen, vielleicht mit dem, was der Lisa ja schon sagte, mit dem Reden, dass wir reingehen und uns bemerkbar machen. Wir Tierpfleger sind eigentlich meistens so, ich sage das auch bei unseren Lehrlingen auch immer, macht einfach Selbstgespräche. Dass man es halt nicht vergisst, egal was man quasselt, Hauptsache die Tiere kriegen das mitten erschrecken nicht. Ob du nun du Süßer sagst oder hier Hallo oder was ich heute einkaufen muss ungefähr, ist wurscht, egal, Hauptsache die Vögel kriegen das mit, dass jemand da ist halt. Ne? So sage ich das eigentlich immer, weil das eigentlich am besten ist.
Das ist hier bei euch eine sehr nützliche Marotte.
Richtig, das ist ganz wichtig. Ja. Manche denken hier, wir sind blam, aber das ist nicht der Fall. Ja. Wir müssen das machen, genau.
Sind die beiden denn gute Flieger? Also ich meine, ist ja schon ein relativ großer Vogel, der Schnabel vorne dran hat bestimmt auch eine gewisse Balance, die er auslöst. Sind die beiden gut?
Ja, also würde ich schon sagen, wir haben ja auch ein paar größere Pflanzen in der Anlage stehen. Und auch wenn die mal ein bisschen hektischer losfliegen, kriegen die es trotzdem hin, da ohne anzuecken, irgendwie dazwischen rumzuflattern und auch mal sich ein bisschen zu drehen im Flug. Also das klappt schon gut und wir haben noch keine Unfälle beobachtet.
Ja. Was habt ihr denn mit den beiden jetzt vor? Ich vermute mal, Zucht soll es dann irgendwann werden.
Genau. Also die sollen irgendwann züchten, wenn sie alt genug sind. Aber wir lassen denen einfach noch ein bisschen Zeit, sich kennenzulernen. Weil bei Hornvögeln ist es auch so, die nehmen nicht einfach nur das andere Geschlecht und jo, wird schon passen. Sondern da muss auch ein bisschen Sympathie da sein. Das heißt, wenn die sich nicht leiden können, dann werden die auch niemals brüten.
Also ist die Vorlaufzeit, die lange eigentlich sogar sehr gut?
Genau. Oder? Also wir versuchen uns jetzt ein bisschen ranzutasten und zu gucken, wie die beiden miteinander harmonieren und dann könnte man im Notfall vielleicht immer noch einen der beiden tauschen, wenn man merkt, okay, das passt halt nicht, die Chemie stimmt nicht, dann kann man immer noch sagen, wir tauschen einen Partner aus.
Das ist sowieso so eine Schwierigkeit, die ich immer vermute, weil ihr habt natürlich nicht so viele Tiere einer Art da. Und wir wissen ja alle, wie schwer wir uns selber tun, wenn wir einen Partner finden wollen, dass das dann immer doch auch so oft funktioniert miteinander oder funktioniert das gar nicht so oft, wie ich das jetzt denke?
Nee, also wir müssen auch schon mal ein bisschen Schwein haben, dass die Chemie stimmt. Ja. Also wir hatten auch schon Vogelarten gehabt, wo es halt nicht geklappt hat. Ne? Wo dann meistens der Mann das Mädel eigentlich mehr wegen der verdroschen hat und das war's dann halt. Ne? Da passt gar nichts. Ja. So, dann kann man nichts machen und dann muss man gucken, dass man tauschen kann. Das klingt immer so leicht, ist es aber nicht. Ja. Also wie gesagt, es sitzen ja noch nicht jetzt dieselbe Art in anderen Zoos rum und die sitzen das einzeln hier, kriegen das Tier mal. Nein, so ist es natürlich nicht. Da müssen wir Schweine haben, Glück haben, dass irgendwo ein Vogel einzeln sitzt, der vielleicht auch einen Partner braucht. Und entweder geht der Vogel dann in den anderen Zoo oder wir kriegen dann das einzelne Tier von dem Zoo. Also das ist unterschiedlich, aber einfach ist es nicht. Es kommt immer darauf an, was für eine Vogelart, aber viele Vogelarten ist nicht einfach so einfach, die zu kriegen.
Könntet ihr denn schon so langsam ein bisschen, ich meine, wenn du sagst, einen Brutkasten oben habt ihr schon da, den sie schon mal kennenlernen können. Haben die denn jetzt schon Dinge, wo sie, sagen wir mal, sowas wie Nestbau, bei der Hornvogel ist ja da speziell, wo sie sowas ausprobieren können?
Also wir haben schon Materialien drin, allerdings haben wir den Brutkasten noch zugemacht, einfach damit die da jetzt noch nicht drin rumspielen, weil es ja einfach noch nicht so weit ist. Wir haben auch ein bisschen Angst, dass die sich da reinsetzen und dann fühlen die sich da so wohl, dass die da einfach drin bleiben.
Auf Nimmerwiedersehen, oder?
Genau, und deswegen bleibt der erstmal zu. Aber sie wissen, dass er da ist und die Materialien sind ja auch da, um quasi dann das zuzumauern. Also Hornvögel sind ja da wirklich speziell, die suchen sich eine Baumhöhle, fliegen da rein, also das Weibchen fliegt rein, baut da drin ein Nest und der Mann mauert die von draußen zu. Also der macht das Nest oder das Loch zu, bis nur noch ein Spalt frei ist, dass man da denjenigen füttern kann, der drin sitzt.
Also und das cool. Machen die beiden dann hier auch keine Ausnahme? Also Hornvögel machen das alle, ja?
Genau, Hornvögel mauern sich immer ein. Und in der Zeit bleibt das Weibchen halt drin, die hat nur eine Aufgabe, auf dem Ei sitzen und dann später den Jungvogel betreuen. In der Zeit wechselt die auch komplett ihr Gefieder. Das heißt, sie wäre sowieso nicht flugfähig. Also kann die auch nackig im Kasten sitzen sozusagen.
Ja, ja.
Und Das Männchen ist dann für die Versorgung zuständig. Also der muss die dann durch diesen Spalt, der freigelassen ist, füttern und auch den Jungvogel füttern. Und der muss dann die ganze Zeit hin und her fliegen und Futter ranschaffen.
Baumhöhle klingt ja jetzt nicht nach Brutkasten. Also braucht er das, sich selber irgendwo eine Höhle zu hacken, oder nimmt er gern etwas schon Vorgebautes
Hornvögel in Kauf? Hornvögel machen eigentlich so, dass die manche vorgebaute Höhlen schon nehmen, die erweitern bloß das Loch, dass sie reinkommen.
Ja,
oder
ja.
machen das, dass denn die Höhle noch etwas tiefer oder größer, was sie brauchen. Deswegen haben sie auch zum Beispiel einen starken Schnabel, dass sie es hinkriegen.
Ja.
Und manchmal bauen die auch selber, aber selten. Die gucken immer irgendwo was aus, wo irgendwie schon kleine Löcher sind, die sie größer machen. Und dann, wenn die sehen, oh, klasse, hier drin ist schon etwas größer, machen die das wirklich dann für sich dann fertig.
Und dieser Brutkasten habt ihr schon aus euren Erfahrungen sozusagen zusammengestellt und aufgehängt?
Genau, also aufgehängt ist gesagt, er steht. Also wir haben ja, das ist eigentlich ein Kunstbaum, den wir haben aus dem Kunstfeld.
So,
und der ist groß und der ist oben halt der Kasten einfach reingestellt halt. Ne? Und wir hatten mal früher einen größeren Kasten gehabt, der ein bisschen tiefer war. Habe ich festgestellt, es klappt nicht, weil das Weibchen kommt nicht mehr hoch. Damals, weil ich gehe erstmal noch von den Runzelhornvogel aus.
Ja.
Haben wir ein bisschen höher gebaut, dass die besser rein können. Hat super geklappt. Auf Anhieb hat man dann noch ein Ei drin gehabt. Ich hoffe, dass es bei denen jetzt auch so ist. Ja, und dann haben die halt so einen Gang. Wie so ein Gang ist das? Und da sind die dann direkt in dem Kasten drin. Das ist eigentlich sehr gut gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Was die Vögel sagen, wissen wir natürlich nicht.
Ja.
So, und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ich muss dazu sagen, wir haben jetzt nur einen Kasten. Wir werden dann garantiert noch einen zweiten Kasten aufstellen in dem Gehege, was ja ein bisschen weiter weg ist vom Besucher, in Anführungsstrichen jetzt, wo die noch vielleicht noch ein bisschen mehr Ruhe haben. Und dann mal gucken, was sie sich dann aussuchen halt. Man muss immer sehen, dass wir eigentlich mal ein bisschen mehr Auswahl haben bei den Vögeln, dass sie sich selber aussuchen können, wo die auch brüten.
Ja
also ist ja wie bei Menschen jetzt. Ne? Wenn wir jetzt umziehen und man gefällt eine Wohnung nicht, ja, nimmt man die ja nicht, dann wird man die andere Wohnung halt so ungefähr. Und so ist es bei denen genauso halt. Ne? Also man kann nicht sagen, jetzt ihr habt es sofort jetzt in dem Kasten zu brüten. Das machen die natürlich nicht.
Ja,
also die suchen sich schon aus. Und wenn die sagen, okay, wir wollen ja nicht, uns gefällt uns das nicht, warum auch immer, gehen sie nur durch den nächsten. Deswegen muss man dann immer ein bisschen mehr Auswahl haben an Brutmöglichkeiten.
Und was braucht der Tarik, die Kornvogel, so aus dem Möbelkatalog? Also du hast gesagt, Materialien, die ihr ihnen zur Verfügung stellt. Baumhöhle klingt ja so, als müsste da eigentlich nichts mehr rein. Es ist ja rundherum schon alles geschützt und zu. Also was wollen die da drin haben?
Ja, also so ein Hornvogelnest ist jetzt relativ sporadisch. Da liegen ein paar Blättchen drin, dann kommen die Federn vom Weibchen damit rein. Also es gibt tatsächlich Vögel, die schönere Nester bauen.
Ja.
Aber da die ja schon in der Höhle sitzen, sind die ja optimal geschützt. Und da reicht das erstmal aus für im Nest. Komplizierter wird es dann bei den Baumaterialien, um den Eingang zuzumauern.
Ja.
Da muss schon irgendwas sein, was klebt. Also in der Natur würden die sich auch Erde oder Lehm nehmen oder auch verschiedenen Tierkot tatsächlich.
Ja.
Der halt schön klebt. Das Männchen sucht sich dann einfach ein paar Sachen aus, die man da dran kleben kann.
Wird das vermengt miteinander oder an sich alles klebrig? Oder wird das ein großer Brei, der dann reingespachtelt wird?
Na, die bringen alles einzeln da hoch und checken erstmal aus, was am besten funktioniert, was man dann nehmen kann. Und davon wird dann noch mehr geholt. Und wir haben eben auch gerade bei den Runzelhornvögeln vorher ganz viel verschiedene Sachen ausprobiert, haben festgestellt, dass es mit Lehm tatsächlich am besten klappt. Und wie es die Tariktiks jetzt machen, werden wir auch merken. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit und dann werden wir auch verschiedene Sachen noch mehr mit anbieten, wenn wir merken, okay, der Lehm scheint jetzt nicht so das Optimum zu sein. Werden wir tatsächlich auch mal beim Elefanten fragen, ob wir uns da mal eine Elefantenmurmel ausborgen können dafür.
Die sind sehr vielseitig, ja, das habe ich auch schon gehört. Wie findet denn so ein Materialtest dann statt? Also sagen wir mal, er mauert erstmal zu und sie testet dann von drin, ob das wirklich hält oder wie probiert die so aus?
Nee, also sagen wir mal so, wir bei den Runzelhornen haben wir es eigentlich immer so gemacht gehabt, dass wir wir haben vom Nashorn ein bisschen Kot geholt, wir hatten vom Elefanten Kot geholt und daneben zusammengemischt und die haben das dann genommen, oben gemacht. Wenn wir sehen zum Beispiel, es hält nicht, ja, das kam auch schon vor, warum auch immer das nicht hält, haben wir ein neues Material vom Loch geklebt. Also so wie ein Loch, wo es aber hält, was zum Beispiel rau angeraut ist und sowas. Und dann tut der Mann halt schon mal basteln. Das Weibchen von ihm bastelt anders auch ein bisschen.
Ja.
Wenn aber zum Beispiel bei dem Runzel hat man gesehen, wenn die Geduld aber dann nicht da ist bei ihm, dass das nicht hält, reißt er da alles ab, macht er dann alles runter und macht das wieder von vorne. Fängt er wieder von vorne an. Ja?
Also
es ist halt immer im Führ wieder, bis es dann ganz hält und dann wird es immer Stück für Stück dann halt, und da bleibt dann wirklich nur so eine kleine Scheite übrig, halt so ein Loch, wo dann halt der Würfel mit dem Schnabel durchpasst. Ne? Also das dauert aber seine Zeit. Und es wird dann knochenhart, das Zeug, was das dann,
das wollte ich gerade sagen, wie massiv ist das denn? Also musste ihr schon geholfen werden, um wieder rauszukommen zum Beispiel, weil es so stabil war?
Nee, die macht das schon selber von innen. Also sie hackt dann halt mit ihrem großen Schnabel sich das Loch dann frei, wenn sie der Meinung ist, das Jungtier ist jetzt so weit, dass es raus kann. Dann macht sie das Loch selber auf und geht dann auch raus aus dem Brutkasten und nimmt das Jungtier mit.
Ist das eine Arbeit von lang, die Sie da? Nee, das geht dann ruckzuck, das wieder frei zu machen.
Ja. Ja, also die will dann schon relativ zügig auch raus, wenn die sich einmal dafür entschieden hat, dann geht das auch innerhalb von einer halben Stunde, dann ist das zack draußen.
Nun habt ihr noch keinen kleinen Tarichtik-Hornvogel gesehen? Klar, also zumindest hier bei euch, ich weiß nicht, woanders vielleicht schon. Wie, aber sonst so die Runzelhornvögel, wie, also hat der auch schon diesen Monsterschnabel oder wie darf man sich so ein Baby?
Also ein Baby-Hornvogel sieht aus nackig, hässlich, hat aber auch schon so einen kleinen Schnabel. Ja? Aber man erkennt, ja, man kennt schon, dass das ein Hornvogel ist. Ja? Der Schnabel sieht dann auch schon so ähnlich aus wie von Erwachsenen, wo es ganz klein halt. Ne?
Aber sie nicht diese Dimension im Vergleich
zum Restkörper? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, aber sie sieht halt plumpig dick aus, so nackig halt. Ne?
Ja,
also,
ja.
Also sag mal so, es gibt hübschere Tiere, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Aber das ist ja für uns wurscht egal. Wir freuen uns wirklich um jeden Vogel, also um Hornvogel sowieso, wenn es geklappt hat.
Und kommt er in dem Zustand dann auch schon mit raus oder wartet der so lange im Nest und wird gefüttert, bis er selbst schon im Gefieder erstrahlt?
Ja, der braucht schon Federn, um rauszukommen, weil sonst sieht es schlecht aus, die Baumhöhle zu verlassen, weil dann fällt man ja nur nach unten.
Ja,
also okay. so ein kleiner Vogel, der im Baum oben sitzt, der muss ja irgendwie auch rausflattern können wenigstens, auch wenn er die Flugmuskulatur noch nicht hat. Aber so ein kleiner, nackiger Vogel fällt halt wie ein Stein.
Und wie lange dauert das, bis das soweit ist? Gut, ihr könnt natürlich nicht reinblicken in die Höhle, ab wann es da war und ab wann Gefieder zum Flug bereit da war.
6-7 Wochen.
Also doch schon eine beachtliche
eine
Zeit.
Weile, oder? Ja. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, vielleicht noch was Interessantes. Wir versuchen ja in den Höhlen bei den Hornvögeln eigentlich mal was vorzubereiten, dass wir einfach den Kasten vollrammeln mit sämtliches Zeug. Das heißt mit Ästen. Wir rammeln die vor voll mit Späne, mit Blättern und sowas, dass es richtig voll ist. Warum? Ganz einfach, die tun das natürlich stimulieren. Also die tun es damit stimulieren, dass sie den Kasten leer räumen. Die schmeißen sämtlichen Mist wieder raus, was wir reingeräumt haben. Ja, das haben wir absichtlich gemacht, obwohl wir manchmal denken, oh, schade um die Arbeit, wir rammeln uns da, wir schwitzen uns hier was ab, machen das Ding voll, machen das zu, wir freuen uns drüber, dass wir das fertig haben und nächsten Tag sieht das aus wie Kraut und Rüben bei uns in der Voliere, weil die alles rausgeräumt haben. Brauchen die aber, weil die stimuliert werden müssen, dass sie auch zum Decken kommen oder auch zur Brut kommen. Ja, das brauchen die unbedingt. Ja, das ist vielleicht noch ganz interessant, weil auf dem Lernen, wenn das nur leer ist, machen die gar nichts. Da musst du immer was drin haben. Ja, dass sie das damit, dann wirklich, dass es
dann funktioniert. Damit es wie selbst gebaut auch aussieht.
Richtig, ne? Dass sie dann merken, ups, jetzt machen wir was und dann sind wir heiß wie eine Kartoffel auf Deutsch gesagt und dann geht's los.
Und wie wäre das in freier Natur? Also ich meine, macht sie dann quasi, sag mal, hat eine Reihe von angebotenen Baumhöhlen. Jedes Mal sitzt das Männchen davor und sagt, das könnte ich dir bieten, wenn du zu mir kommst. Oder wie sieht das da aus?
Ja, also ich meine, so viel Auswahl hat man in der Natur nicht, weil es gibt natürlich auch noch andere Tiere, die Baumhöhlen bevorzugen. Deswegen kann man jetzt nicht, nach der 10. muss man sich vielleicht dann irgendwann mal entscheiden. Aber ja, ein bisschen wählerisch kann man schon sein. Wie gesagt, die Größe des Lochs vorne ist entscheidend. Auch die Größe, wie man drin sitzt, ne, ob man bequem auch drin sitzen kann oder ob man sich den Kopf schon anstößt. Und ja, wenn es halt noch zu voll gemüllt ist vom Vorgänger, dann räumt man halt ein bisschen auf.
Ja. Hast du Hornvögel, Steffen, schon mal in live gesehen, quasi in der Natur?
Nein.
Also jetzt nicht unbedingt die Tarichtik, sondern generell?
Nein, leider noch nicht.
Okay.
Nein.
Kleiner Traum von dir oder hast du dir den schon aus dem Kopf geschlagen?
Man hat ja verschiedene Träume, ne?
Ja.
Letztes Mal ja schon gesagt, ich habe ja auch bin jetzt so ein bisschen Pinguin bewandert, aber Südamerika oder ein paar Hornvögel anzuschauen oder Asien halt, gibt es ja nicht so viele, aber auch einige. Ist auch ein Traum, logisch. Ne?
Ja.
Also egal, wo man jetzt ist, Costa Rica, Tukane angucken, frei fliegen und sowas, ist auch was Feines, ist was Schönes. Das hat man auch nicht alle Tage, ja. Oder diverse Aras sich anzuschauen, wenn die dann fliegen. Also das ist schon ein Traum meines Vogelpflegers, jetzt, der jetzt auch viele Exoten pflegt oder sowas, dass man dann durch eine feine Natur solche Tiere auch mal sehen möchte, klar.
Ja. Aber den erfüllst du dir peu à peu.
So das hofft man, ne?
Ja.
Man wird zwar jetzt nicht jünger, aber ich denke mir, es klappt dann schon irgendwann.
Nee, bei dem, was du alles geschildert hast, ist ja wie ein Kind im Bonbonladen. Man möchte ja alles haben. Wie ist bei dir, Lisa?
Genau.
Du schon unterwegs gewesen?
Ja, also ich war schon in Asien unterwegs und habe auch schon ein paar Hornvögel in freier Wildbahn gesehen.
Ja.
Allerdings die größeren Arten.
Ja.
Und das ist schon beeindruckend.
Also sind das dann Schwärme oder sind das auch Einzeltiere?
Nee, meistens einzeln oder eben paarweise unterwegs. Also so mehrere zusammen sieht man da eher selten.
Was frisst eigentlich der Tarichtik-Hornvogel? Also mag der es tierisch oder pflanzlich?
Also in der Natur frisst er hauptsächlich Obst. Obwohl man ja sagen muss, das Obst in der Natur würde uns wahrscheinlich nicht schmecken, weil es einfach nicht süß genug ist.
Ja.
Also die fressen dort auch wirklich so Palmenfrüchte, die für uns jetzt nicht unbedingt sonderlich lecker sind. Und zur Brutzeit brauchen die aber auch viel Tierisches. Also fast jeder Vogel braucht, um seine Jungvögel groß zu kriegen, ein bisschen Tierisches. Also da werden dann auch mal Insekten gejagt und sowas. Also es gibt Behauptungen, dass der Tarichtik tatsächlich auch fliegende Ameisen jagt oder auch mal eine Heuschrecke zu sich nimmt. Und das müssen wir natürlich hier in der Haltung dann auch machen. Also wenn die wirklich zur Brut kommen sollen, dann gibt es ja auch ein bisschen Insekten mit aufs Futter. Momentan ist es noch recht vegetarisch.
Mach's mal konkret, die nächsten Wochen, was habt ihr mit denen jetzt vor? Also müssen die jeden Tag ein bisschen animiert werden oder sind sie nach wie vor noch so im Kennenlernprozess? Was sind so eure nächsten Schritte?
Also nach wie vor sind wir noch im Kennenlernprozess. Ja. Also die brauchen gar nicht so viel Möglichkeiten, wo sie sich da beschäftigen können. Ja. Also das ganze Gehege ist für die eine Beschäftigung. Ja. Ja. Also erstens haben wir die Pflanzen, die beschäftigen, was uns vielleicht der Gärtner jetzt nicht so gefällt, aber die beschäftigen sich dann durch ein bisschen an den Pflanzen, ja, dass sie dann durch die bisschen abruppen. Die gehen an den Sitzgelegenheiten, die wir geschaffen haben, dass sie da rumpurbeln überall. Das Futter ist für die schon, wir geben ja wirklich sehr also reichhaltig, beziehungsweise auch viel, also nicht viel, also verschiedene Sachen geben wir, halt von Gemüse bis Obst, was die auch sehr schätzen. Wir brauchen gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt, sagen wir mal, die so, wenn man es überlegt, so ein wellensischen einzelnen Käfig, ja, mit so ein kleines Vögelchen, was man an der Stange hat zum Spielen. Nee, das brauchen die nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Die beschäftigen sich schon selber, außerdem sind es zwei Vögel, die beschäftigen sich auch miteinander ein bisschen auch mit. Ja, deswegen brauchen wir da nicht so viel zu machen, das ist eine Großbeschäftigung.
Ich glaube, Lieblingsbeschäftigung ist gerade Zielschießen,
ja,
auf die Schildkröten.
Ja, das machen die
also
auch.
Wir müssen fast jeden Tag Schildkrötenpanzer schrubben, weil sie eben da drauf gekotet haben.
Das Zielschießen alles.
Genau, und die treffen auch. Ja, die Panzer sehen manchmal ein bisschen weiß aus. Ja. Genau.
Also wir haben 5 Schildkröten und manchmal kommt man morgens und 4 davon sind bekackt.
Ja.
Aber dann gibt es eben Pflegeprogramm für die Schildkröte.
Ich wollte gerade sauber machen, das ist irgendwie immer angesagt. Genau. Ich danke euch beiden recht herzlich für diese Einblicke. Also kann mich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder ankündigen, wenn es dann irgendwann mal geklappt hat. Also dass eure Erfahrung da mit einer Zucht, das wäre natürlich wunderschön auch mal zu erleben, von euch zu hören, wenn quasi so ein Neuling euch einen Neuling präsentiert. Mhm. Das wäre besonders. Ich danke euch recht herzlich, euch beiden, und auf bald mal wieder. Vielen Dank.
Ja. Bitteschön. Tschüss.
Danke.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.